Werbung.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Also es war, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, furchteinflößend, weil man ja gar nicht weiß in dem Moment, okay, was kommt jetzt tatsächlich alles auf mich zu? Welche Aufgaben werde ich haben? Akzeptieren mich die Mitarbeiter? Kann ich das Unternehmen fortführen? Schaffe ich das? Und vor allem auch im Sinne von meinen Vorgängern, das heißt mein Opa, mein Papa, man will ja auch gewissen Erwartungshaltungen entsprechen. Und das ist unglaublich viel Druck, der auf einmal auf einen reinprasselt.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute habe ich als Gästin Laura Opferkug. Sie ist CEO der Hosta-Gruppe mit Sitz in Stimpfach in Baden-Württemberg. Dazu gehören noch verschiedene Tochtergesellschaften. Und sie ist auch Aufsichtsratschefin eines polnischen Unternehmens. Das Unternehmen hat 1200 Mitarbeiter und Frau Opferkug ist sehr jung. Nicht so alt wie ich, die auch schon ein bisschen was hinter mir hat. Und das möchte ich gerne mit ihr besprechen. Wie macht man das in so einem jungen Alter? Und wie ist sie dahin gekommen? Was leider eher tragische Umstände sind. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir darüber zu sprechen.
Vielen Dank, liebe Frau Menne. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen und ich meine Geschichte erzählen darf.
Wie ist Ihre Geschichte? Wie fangen wir an? Sie sind eigentlich aus einem Staatsexamen gerissen worden, oder Sie waren noch drin und Sie sind auch drin geblieben.
Ja.
Aber der Tod Ihres Vaters hat dazu geführt, dass Sie sich plötzlich auch wiederfanden in der Rolle der Vorstandsvorsitzenden, der Geschäftsführerin, in der Verantwortung, eigentlich aus dem Stand. Habe ich das richtig recherchiert?
Genau, das war exakt so, wie es damals auch war. Das hat sich angebahnt damals im Anfang Februar 2019, dass mein Papa auf einmal nicht mehr konnte und auch ins Krankenhaus kam. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der Vorbereitung fürs mündliche Staatsexamen, fürs zweite mündliche Staatsexamen auch. Und die Ärzte haben uns damals auch schon nicht gerade sehr viel Hoffnung gemacht, aber man hält ja immer doch daran fest und denkt sich, ja, das wird schon wieder, weil ich kann das ja heute noch gar nicht übernehmen. Also mein Papa muss ja wieder irgendwo funktionieren, aber dann kam es halt doch anders. Und ab dem Tag, als er dann verstorben war, wusste ich, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Es gibt niemand anderen, der es dann machen kann.
Wie alt waren Sie damals?
28.
Ja, ja. Aber es war schon so, dass von Anfang an klar war, dass Sie in das Unternehmen gehen wollen. Also es war nie so, dass Sie gesagt haben, oh nee, das ist gar nicht meins, Papa, das will ich nicht. Sondern schon so, dass Sie gesagt haben, also wenn ich 45 gewesen wäre, wäre es toll gewesen.
Ja, genau, so kann man es eigentlich beschreiben. Ich hätte gern wäre ein bisschen älter gewesen, aber es war für mich schon immer klar. Und auch als ich mein Studium damals dann ausgewählt habe, weil ich wollte eigentlich Wirtschaftswissenschaften studieren, aber der Papa wollte das nicht, weil er selber hatte BWL studiert und meinte, das bringt nichts, ich soll doch Jura studieren. Und erst Monate nach seinem Tod habe ich erfahren, dass er eigentlich selber immer Jurist sein wollte oder werden wollte.
Ja.
Und deswegen musste ich also Jura studieren. Dann wusste ich auch mal, okay, warum eigentlich dieses Jurastudium? Und dann war vieles auch beantwortet.
Wahrscheinlich wissen viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, was die Hosta-Gruppe eigentlich macht. Was sind denn Ihre Produkte? Denn wenn Sie die nennen, glaube ich, weiß jeder, was Sie machen, weil es jeder kennt.
Ja, ich denke auch, weil so geht es ja uns auch oft, wenn wir sagen, wir sind die Firma Hosta, sagt jeder, ja, okay, wer? Wenn wir dann aber Nippon, Mr. Tom vor allem nennen, dann weiß gleich jeder, ach, das kenne ich noch aus meiner Kindheit oder erzählt gleich eine Geschichte dazu. Also es ist immer ganz arg schön.
Okay, und mit diesen Produkten sind Sie auch groß geworden? Sind Sie schon als Kind rumgelaufen und haben festgestellt, wie Nippon gemacht wird?
Ja, mein Papa hat mich regelmäßig, immer, glaube einmal in der Woche war es, durch die Produktion gelaufen. Und als ich dann ja auch selber so, ich glaube im Alter von 4 oder 5 Jahren war es dann auch das erste Mal, durfte ich dann auch mitkommen und mir das alles anschauen und durfte probieren. Das war natürlich dann das Highlight, so frisch vom Band die Produkte zu probieren. Das war schon ein tolles Erlebnis.
Okay, also gegründet hat das Unternehmen Ihr Großvater, richtig?
Ja, genau.
Haben Sie den noch kennengelernt?
Nein, der ist leider im Februar 90 verstorben und ich bin im September 90 auf die Welt gekommen.
Okay, okay. Und der war so ein Unternehmertyp nach allen Familienerzählungen?
Ja, total. Und so ein richtiger Macher. Der war ja auch in der Politik tätig und also allgemein war nie müde, irgendwie Gummi zu geben. Und das fand ich auch sehr spannend, immer da die Geschichten zu hören, was er nicht alles getan hat und machen wollte und einfach wie umtriebig er war.
Und wie hat sich's angefühlt, dann in diese Fußstapfen reinzutreten, sowohl von Ihrem Großvater als auch Ihrem Vater, obwohl Sie ja wussten, ich will das von Anfang an. Aber also ich habe jetzt neulich mal über eine CEO gelesen, die auch in das Unternehmen ihres Vaters übernommen hat und gesagt hat, oh Gott, ich hatte immer Angst, ich werde nie so gut wie er.
Ja, das kann ich teilen. Also es war, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, furchteinflößend, weil man ja gar nicht weiß in dem Moment, okay, was kommt jetzt tatsächlich alles auf mich zu? Welche Aufgaben werde ich haben? Akzeptieren mich die Mitarbeiter? Kann ich das Unternehmen fortführen? Schaffe ich das? Und vor allem auch im Sinne von meinen Vorgängern, das heißt mein Opa, mein Papa, man will ja auch gewissen Erwartungshaltungen entsprechen. Mhm. Das ist unglaublich viel Druck, der auf einmal auf einen reinprasselt.
Also furchteinflößend kann ich mir gut vorstellen. Sie haben, glaube ich, 1200 Mitarbeiter?
Gesamt, ja. Also
ja. Bei Holstein. Mit allen Standorten, genau. Und so weiter. Ja. Mhm. Und wie haben Sie so die ersten Tage verbracht, haben alle Angst gehabt, um Gottes Willen, jetzt ist der Vater gestorben, jetzt haben wir vielleicht keinen Job mehr oder wie macht die junge Frau das?
Genau, so war es auch, dass vor allem bei der Hosta in Stimmfach viele die Befürchtung hatten, sie ist noch so jung, hat sie überhaupt Interesse an uns oder wird jetzt die Hosta verkauft, wie geht's mit uns weiter? Also ich war am Anfang vor allem damit beschäftigt, eigentlich viele Gespräche zu führen mit Mitarbeitern, ja. Und vor allem mit so, wie soll ich sagen, mit so Multiplikatoren im Unternehmen auch, die dann jeden Mitarbeiter irgendwo abholt und ihnen erzählt, nee, du mach dir da keine Sorgen. Sie hat gesagt, sie möchte das weitermachen und wir werden jetzt nicht irgendwie verkauft oder so. Das war am Anfang wirklich eine Aufgabe.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man also das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnt, aber auch die Motivation der Mitarbeiter aufrechterhält und die alle sagen, oh, wir freuen uns jetzt weiterzumachen und dass es weitergeht. Wie schön, dass die neue Chefin jetzt da ist. Ne? Mhm. War das auch so oder hatten Sie auch welche, die gesagt haben, oh Gott, nee, also eine junge Juristin mit 28, die kann das doch gar nicht. Mussten Sie auch Zweifler überzeugen?
Ich denke, zu meinen Mitarbeitern direkt hat es mir zumindest keiner so offen ins Gesicht gesagt. Vielleicht hat es bestimmt so hinter meinem Rücken mal derartige Gespräche gegeben, aber gut, kann man ja nicht ändern. Und ich hoffe, ich habe dann mittlerweile auch die zweifelnden Mitarbeiter überzeugen können.
Und wie haben Sie das gemacht? Was ist Ihre Strategie gewesen oder was ist sie jetzt noch?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich konnte mit so Begrifflichkeiten wie Strategie und so damals noch gar nichts anfangen. Und auch ich habe viel später erst erfahren, dass es eigentlich eine Vision und Mission gibt, weil mein Papa hatte sich mit solchen Dingen nie beschäftigt und hatte mir.
Ich finde das aber auch teilweise sehr, sehr missverständlich und ganz viel Beratersprech, ehrlich gesagt. Also,
okay, ja. Dann geht es Ihnen ja wie mir, weil ich dachte mir, ja, was ist denn hier eigentlich los? Was braucht man hier nicht alles? Und deswegen, ich hatte da keine irgendwie ausgeklügelte Strategie oder irgendwas, sondern ich habe versucht, die Menschen im Unternehmen eigentlich mit meiner offenen Art und vor allem mit meiner Empathie für mich zu gewinnen. Das war vor allem ein offener Austausch, nicht irgendwie sich präsentieren, als ob ich jetzt hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätte und ich weiß ja eh alles besser, sondern einfach zuzugeben, so wie es ist, und dass ich teilweise auch nichts wusste von den Dingen und mich damit erstmal auseinandersetzen musste und viel auch von der Expertise der Mitarbeiter abhängig war. Und ich glaube, diese Nähe oder diese Nahbarkeit vor allem hat dann meinen Mitarbeitern auch schnell das Gefühl gegeben, okay, man kann ihr vertrauen, und das ist ein anderes Miteinander wie jetzt zum Beispiel mit dem Papa zuvor.
Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch viel Vertrauen bringt, weil also mich hat mal jemand gefragt, ob ich vor allen Dingen wegen meiner Kompetenz das geworden bin, was ich geworden bin, und dann habe ich gesagt, nee, ganz bestimmt nicht, weil ich war nie so gut wie meine Mitarbeiter, die Experten in bestimmten Themen waren, und zuhören und dann das zusammenbringen und dann zu sagen, okay, so machen wir weiter, und dann auch, was man ja muss, wenn man Chefin ist, Entscheidungen zu treffen. Das war das Wichtige. Und ich nehme an, das war bei Ihnen gerade am Anfang, aber sicher auch jetzt immer wieder das Thema. Man muss Entscheidungen treffen, die muss man recht schnell treffen. Es ist ganz, ganz häufig ein Risiko dabei, und manchmal weiß man noch nicht mal alles.
Ganz genau so ist es. Also das ist dann so ein Mix eigentlich aus Bauchgefühl und Vertrauen war es am Anfang. Mittlerweile kam noch die Klarheit bei mir dazu. Das sind eigentlich die drei Bestandteile, wie man Entscheidungen trifft, wie man führt. Und für mich persönlich ist auch der richtige der Weg. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das jetzt vielleicht anstrengender ist als einfach wie klassisches Durchregieren früher. Das muss man ja sagen. Ja. Also früher hat einer einen Ton angegeben und fertig. Aber ich finde es einfach nachhaltiger. Und das Ergebnis ist für mich dann anderes, wie wenn ich da einfach, ohne groß zu überlegen oder die Meinungen anderer einzuholen, so entscheide. Sondern dass es durch ein Miteinander entsteht.
Ich ehrlich gesagt glaube auch, dass das der wesentlich bessere Weg ist, denn kein Mensch alleine kann alles wissen. Und gerade in den heutigen Zeiten, wo sich so viel ändert, wo es so viel Neues gibt, da muss man auch Menschen zuhören und auf guten Rat hören. Wie gesagt, was man machen muss, es ist ja auch das, was wir manchmal bei den Politikern beanstanden, ist dann auch Entscheidungen treffen und sagen, und so tun wir das jetzt, nicht? Also das, da gucken dann wahrscheinlich viele auf Sie und sagen, okay, was machen wir dann nun? So rum oder so rum? Ne?
Werbung.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Genau.
Sie haben eben gesagt, Sie haben Klarheit gewonnen. Was heißt das?
Ja, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, die Begrifflichkeiten, Strategie, Vision, Mission, das war ja alles so ein Kauderwelsch eigentlich für mich. Und ich dachte, ja, brauche ich das? Aber so nach dem Motto, ja, jeder hat's, also sollten wir das auch haben. Dann okay. Dachte ich mir, okay, dann kam damals ein neuer Mitarbeiter und hat dann Vorschläge gemacht für eine Vision und Mission. Und das war dann mal so in kurz 3 Stunden an die Wand geklatscht. Und dann habe ich mir das so angeschaut und ich habe mich da nicht wiedergefunden und habe gesagt, ich kann...
War zu wolkig vermutlich, ne?
Ja, genau.
Nichtssagend, ja.
Also irgendwie ist häufig. So, ich konnte es nicht greifen. Ich wusste nicht, was das jetzt soll. Das hat sich zwar toll angehört, aber das war es dann auch. Es war leer. Und dann hatte ich da mit meinen damaligen, Geschäftsleitungsrunde drüber diskutiert. Die fanden das alle prima und wollten das eigentlich auch sofort verabschieden. Dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ja, okay, Riesendiskussion. Dann Rolle rückwärts ging es wieder und wir haben uns dann dazu entschieden gehabt, dass wir doch erstmal unsere Mitarbeiter abholen. Und weil, wie gesagt, ich war noch nicht lang da. Die Herren, die da dann auch frisch dabei waren, die waren kurz nach mir eintreten. Und ich fand es dann anmaßend, dass wir jetzt diese Vision und Mission hier mal kurz in 3 Stunden irgendwo entwickeln, ohne dass man die Mitarbeiter eigentlich mal dazu gehört hat, die seit 20, 30 Jahren in dem Unternehmen sind, die operativen Abläufe perfekt kennen, die wissen, was macht denn Hosta aus oder auch die Geschichten von Hosta. Ja. Und deswegen haben wir dann den Workshop Hostafari gemacht, in dem wir dann, das waren glaube 2, 3 Workshops, in denen wir dann verschiedene Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen, also egal welchen Alters oder männlich, weiblich, war alles wurscht, zusammengebracht haben und dann unter der Hilfe von 2 Beratern oder Beraterinnen waren es auch, genau, dann eigentlich so mal entwickelt haben, okay, für was steht denn eigentlich die Hosta? Was sind denn die Kernkompetenzen? Was stellen die Mitarbeiter sich eigentlich vor, was die Zukunft ist? Und es war dann schön zu sehen bei den Ergebnissen, dass so meine Vorstellung und die Vorstellung meiner Mitarbeiter, also wirklich, ich denke zu 99%, dann eh schon Hand in Hand gingen. Und dann war das für mich so wie so ein Rohdiamant. Nur wusste ich selber noch nicht ganz genau in dem Moment, für was ich eigentlich stehe. Ich wusste jetzt zwar, okay, für was steht eigentlich Hosta, aber was ist denn mein, wer bin ich oder was ist mein Weg? Und am Anfang war es auch so natürlich, ich war ja total überfordert. Das Einzige, was ich kannte, war die Art und Weise, wie mein Vater geführt hat. Und es war natürlich sehr, naja, hart.
Patriarchisch.
Und, ja, genau. Okay. Und ja. Ich habe das dann versucht nachzuahmen, weil ich es nicht besser wusste. Und er hatte auch hin und wieder mal so cholerische Züge an sich, die ich dann auch versucht habe nachzuahmen. Aber ich habe immer wieder gespürt, Laura, das bist nicht du. Und ich sollte mal wissen, für was ich eigentlich stehe. Und dann hatten wir irgendeinen Workshop auch wieder in unserer Runde. Und dann habe ich einen Coach kennengelernt und irgendwie hat es gleich gematcht. Und dann hat er gesagt, Mensch, Laura, hättest du mal Lust, deine Mission eigentlich und dein Mission Statement zu entwickeln? Und ich gesagt, ja klar, also. Und dann hat er mir da so davon erzählt und dann haben wir in mehreren Sitzungen dann eigentlich mal erarbeitet, für was ich stehe. Ich habe dann auch immer Hausaufgaben aufbekommen und darüber, dass ich mir da mal Gedanken mache. Und ab diesem Zeitpunkt muss ich wirklich sagen, wusste ich, welche Werte ich eigentlich vertrete, was mir wichtig ist und für was ich stehe, weil das war mir so nie bewusst. Ich habe mir da nie Gedanken darüber zuvor gemacht.
Ja klar, so ohne weiteres muss man das in so jungen Jahren vermutlich ja auch gar nicht. Ja. Wenn man nicht in irgendeiner Krise ist, macht viel dann, glaube ich, instinktiv. Und so war es dann wichtig. Und was sind, können Sie die so sagen, Ihre Werte?
Also meine Werte sind zum Beispiel, was mir ganz arg wichtig ist Freiheit.
Also auch Freiheit für die Mitarbeiter.
Freiheit generell, Freiheit als Frau, Freiheit für die Mitarbeiter, keine Abhängigkeiten. Und wenn man bekommt es ja als heranwachsende junge Frau öfters zu spüren, dass dann ja ab und zu auch die Männer einem versuchen, die Welt zu erklären und das war mir immer ganz arg wichtig, dass ich nicht von einem Mann oder irgendwas abhängig bin oder dass ich in meine Entscheidungen auch frei treffen kann. Und genauso, das möchte ich auch meinen Mitarbeitern zurückgeben. Ich gebe ihnen wirklich viel Freiraum und ich muss sie nur immer wieder dazu ermutigen, den auch zu nutzen, weil das ist schon dann so Thema Mut. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Also, weil das, ich könnte so auch gar nicht arbeiten, wenn mir jeder eigentlich, also einer immer erzählt, ja, du musst jetzt das so machen und nur so und tritra trulala, sondern ich möchte doch selber gestalten und mich entfalten vor allem.
Sie haben eben gesagt, Freiheit und zur Freiheit braucht man auch Mut. Ich fand es ja auch schon sehr mutig, dass Sie ganz am Anfang schon gesagt haben, nee, also mit dieser Mission fühle ich mich nicht wohl oder Vision oder was immer es ist. Und ich sag jetzt, nee. Aber das hat ja auch bedeutet, Sie haben sich da schon auch in dieser klaren Rolle gesehen. Das ist jetzt mein Unternehmen und ich mache hier keine Kompromisse und lasse mir auch nicht von irgendwem was einreden. Das haben Sie ja vermutlich dann auch aus Ihrem Elternhaus bekommen. Diesen Mut zu sagen, nee, so weit gehe ich nicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, das kommt vom Papa. Ja. Weil, egal was war, er war so, so ein Typ Mensch, wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er das auch abgelehnt, das, also richtig extrem. Das konnte auch mal sein, wenn das Wetter nicht ganz so toll war und er eigentlich ein wichtiges Meeting hatte. Dann hat er trotzdem das Flugzeug nicht bestiegen, weil er meinte, nee, mache ich heute nicht, gefällt mir nicht, also bleibe ich zu Hause. Ja. Oder auch, wenn er wieder festgestellt hat, ach, eigentlich passt mir das jetzt doch nicht ganz, was wir mit dem Kunden vereinbart haben, gab es einen Anruf in der Produktion, stopp. Produktion anhalten, okay. Der Kunde bekommt keine Ware mehr. Also er war schon, sein Name ist bekannt in der Süßwarenbranche. Man wusste so ein paar Geschichten schon von ihm.
Okay, aber das heißt, also diese Werte, Freiheit und Mut, die hat er Ihnen auch mitgegeben. Sie leben die aber gegebenenfalls ein bisschen anders, weil Sie sagen, okay, das bedeutet auch Freiheit für meine Mitarbeiter und das bedeutet auch, ich möchte von denen den Mut, dass sie mir sagen, was nicht geht und was sie nicht gut finden. Genau.
Also ich fordere es auch zum Beispiel in der Kommunikation, weil ich immer feststellen muss, dass sich die Mitarbeiter oder generell Menschen, das ist nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten, dass man sich immer sehr schwer tut, offen zu kommunizieren. Man versucht dann immer so entweder durch die Blume oder am besten das Totschweigen, anstatt dass man einfach mal anspricht, was einem irgendwo auf dem Herzen liegt oder bewegt oder wenn man eine gewisse Herausforderung hat. Weil irgendwie jeder versucht, so Konflikte zu vermeiden, aber es muss doch nicht immer im Konflikt enden. Es kann doch in einem sachlichen Gespräch einfach um die Sache dann per se gehen, dass man mal klärt, du Mann, ich habe hier ein Problem oder irgendwas oder mir ist das und das aufgefallen. Irgendwie, da ist so eine Hemmschwelle bei vielen und ich verstehe nicht, warum man die nicht übertreten möchte.
Das muss man. Aber ich fand es auch, als ich Geschäftsführerin wurde, das war noch ganz klein, also es waren 400 Mitarbeiter und ich war nur eine von zweien. Aber da hat jemand zu mir gesagt, auch wenn die Kollegen dich kennen, du bist jetzt Geschäftsführerin, die werden dich anders behandeln. Und das andere behandeln heißt, die haben jetzt so einen Respekt, dass sie dir nicht mehr sagen, was sie dir früher gesagt haben. Und dann muss man tatsächlich Mechanismen entwickeln. Wie bringt man die Mitarbeiter dazu, einem immer noch die Wahrheit zu sagen und immer noch zu sagen, das ist jetzt keine gute Idee, meine Liebe. Ne? Und da muss man tatsächlich, also ich habe dann manchmal auch Mechanismen entwickelt. Ich habe nie als Erste gesagt, halte ich für keine gute Idee zum Beispiel, sondern immer erst alle anderen gefragt. Und es gibt ja auch so den Trick, fang erst mit dem Jüngsten an, ne? Mit der sich dann auch traut, was zu sagen. Haben Sie auch solche Tricks?
Ja, ganz genau dasselbe. Ich erst gerade noch ein Meeting gehabt, da ging es auch so, wie macht man da jetzt weiter? Dann habe ich gesagt, ja, sagt ihr mal eure Meinung und dann schauen wir weiter. Und dann alle so am Sprudeln und dann freut es mich ja immer, wenn es dann sowieso die Meinung ist, die ich auch vertrete. Und wenn es auch mal nicht der Fall ist, dann findet man auch immer eine Lösung. Aber ganz genau solche Dinge.
Ja. Und dann hat auch jeder das Gefühl, ich konnte dazu beitragen. Und dann wird, was immer man dann entscheidet, auch eher von allen mitgetragen, nicht? Mhm. Das ist auch meine Erfahrung. Und gibt es jetzt irgendwas nach der Zeit, die Sie jetzt schon in der Geschäftsführung sind, wo Sie sagen, das mache ich jetzt aber anders, ich muss jetzt Hosta anders aufstellen? Oder können Sie so weitermachen, so evolutionär die Firma weiterentwickeln?
Also ich wusste am Anfang ja nicht so richtig, okay, was erwartet mich tatsächlich, weil natürlich, ja, ich wusste, was mein Papa macht und ich war auch immer viel dabei bei Meetings und geschäftlichen Terminen und so weiter und so fort, aber wie es dann tatsächlich aussieht, steht ja auf einem anderen Blatt Papier und man hat dann ja so Gedanken, jetzt muss ich am besten noch zukaufen und was nicht alles und mittlerweile oder auch dann nach 2-3 Jahren damals habe ich schon gesagt, nee, jetzt das Wichtigste wäre es erstmal, das Kerngeschäft abzusichern, die Organisation zu entwickeln, also sprich auch die Kultur. Wir haben so ein Riesending erstmal zu wuppen, bevor ich jetzt irgendwie sage, ich drehe jetzt hier die Firma um 180 Grad. Und mir ist schon wichtig und dafür, das ist auch was, für was ich stehe, dass ich die Tradition eigentlich bewahre. Also sprich, was Opa und Papa aufgebaut haben, das möchte ich bewahren. Also ich könnte jetzt nicht einfach aus Hosta was ganz anderes machen oder sagen, ja, die Kernkompetenz, die werfe ich jetzt mal über Bord und wir machen jetzt, keine Ahnung, nur noch Marzipan oder was auch immer.
Ja.
Und dass ich eigentlich für das, was die wirklich sich so bemüht haben, könnte ich nicht mit Füße treten. Und also das geht über meine Prinzipien.
Ja, und das hat sich auch überschnitten mit dem, was die Mitarbeiter gesagt haben. Wofür steht Hosta?
Genau.
Ja. Also auch das Thema Tradition, gute Qualität. Und wir müssen jetzt nicht Weltmarktführer, ich weiß nicht was werden, sondern lieber gut in dem, was wir tun.
Genau.
Ja, okay, okay. Wie ist denn Nippon überhaupt auf die Welt gekommen? Was hat Ihr Großvater da erfunden? War das, manchmal ist es ja so ein Zufall und plötzlich kommt Puffreis mit Schokolade zusammen und man stellt fest, wow, oder war das sehr durchdacht? Und ist das ein Geheimrezept, so wie Coca-Cola?
Also die Lorbeeren darf sich der Opa hier nicht einvernehmen, sondern die Nippon damals, zu dem Zeitpunkt hieß es, glaube ich noch, wenn ich es jetzt richtig weiß, Manila. Und es wurde zugekauft von einer anderen Firma in Eggenfelden damals. Und so kam es erst mal dazu. Also diese Grundsatzidee von Puffreis mit Schokolade, das sah aber damals auch noch ein bisschen anders aus. Es wurde dann viel optimiert. Und wir haben dann auch das ganze Verfahren natürlich optimiert. Und klar, das stimmt. Also dass wir nicht, es ist nicht die geheime Rezeptur, sondern die Verfahrensweise ist das Besondere, weil die Konkurrenz das nicht dann so schafft, wie wir das schaffen.
Okay. Und wie sieht dann ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Gibt es einen normalen Arbeitstag? Haben Sie bestimmte Rhythmen, wo Sie sagen, also das mache ich immer montags, das mache ich immer freitags? Also dass Sie da beschreiben können, wie ein Arbeitstag aussieht?
Also man kann es jetzt nicht für Woche ist immer recht unterschiedlich, aber ich habe gewisse Sachen drin, die einfach fest sind. Zum Beispiel immer im Wechsel montags schon fix mit meinen direkten Mitarbeitern. Dann habe ich dienstags zum Beispiel immer mit meiner Geschäftsleitungsrunde Meeting und Mittwoch sind es auch verschiedene schon fix mit den Auslandsgesellschaften zum Beispiel. Mhm. Und freitags haben wir Meeting frei. Also wir hatten das letztes Jahr auf den Donnerstag gelegt gehabt und jetzt haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir den Donnerstag mal getestet, jetzt switchen wir es mal um zu Freitag. Ja. Ich könnte es auch nicht immer so einen gleichbleibenden Kalender. Das macht ja die Arbeit ja auch interessant, dass du ja immer ein bisschen was los ist.
Abwechslung, ja, absolut, absolut. Aber so einen meetingfreien Freitag finde ich eine gute Sache. Ist das auch ein bisschen vor dem Hintergrund, okay, wir möchten den Menschen auch ermöglichen, vielleicht auch mal Homeoffice, vielleicht das Thema Familie. Es gibt ja auch viele Firmen, die sagen, also Gott sei Dank, wir wissen, die Menschen haben Kinder und ab 16 Uhr darf jeder nach Hause gehen und da machen wir keine Meetings mehr. War das auch ein bisschen Rücksichtnahme in der Hinsicht?
Werbung.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Auf jeden Fall. Also Homeoffice ist bei uns sowieso keine Diskussion. Es darf jeder Homeoffice nehmen. Er muss einfach schauen, dass er die Sachen hinbekommt, ob der das von daheim aus macht, in der Firma oder keine. Das kann mir am Ende des Tages ganz egal sein.
Das sehen manche Chefs völlig anders, aber ich finde es sehr gut, ja.
Ja, deswegen, die sind da völlig frei und ich sag immer zu den jeweiligen Führungskräften, auch wenn es mir mal auffällt, dass manche Sachen liegen bleiben, dann sage ich, du, ich glaube, das Thema Homeoffice ist hier gerade ein bisschen außer Rand und Band, schau da mal bitte hin, deine Projekte hängen alle hinterher, dann ist es wieder okay. Ja. Aber sonst, wir haben jetzt ein neues Verwaltungsgebäude gebaut, also die Mitarbeiter sind herzlich eingeladen zu kommen und die meisten kommen tatsächlich auch, weil die auch gar nicht oftmals die räumlichen Möglichkeiten haben daheim, dann mit dem Partner, dann kriegen die eher einen Vogel und sagen, ich bin Gott froh, dass ich kommen darf. Aber es gibt auch Fälle, die überwiegend im Homeoffice sitzen, auch fein.
Alles Hauptsache, gut. Es wird das erfüllt, was man als Aufgabe hat.
Genau.
Ja, ich hab beim Steuerberater gelernt und war manchmal früher fertig mit meinen ganzen Erklärungen und damals war ich halt 18 und da habe ich auch gesagt, warum müssen wir jetzt hier die Zeit absitzen? Es macht keinen Sinn. Ja, wenn ich doch alles erledigt habe und ich habe alles gut erledigt, warum muss ich hier noch 2 Stunden sitzen und nichts tun? Und das war eher frustrierend. Ne?
Deswegen verstehe ich voll und ganz.
Ja, aber das ist ein guter Führungsstil. Der ist nicht noch nicht so etabliert bei vielen Firmen, fürchte ich. Es gibt viele Firmen, wo es tatsächlich so ist, der Letzte, der das Licht ausmacht, der denkt, ich bin wichtig und der Chef hält mich für fähig, weil ich so lange im Büro rumsitze.
Ich verstehe es aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, ich habe letztes Mal so einen Beitrag auch gelesen, dass wenn natürlich zu viel Homeoffice genutzt wird, dass der Kontakt in die Firma verloren geht. Mhm. Kann schwierig sein, ja, aber ich denke, das ist trotzdem immer individuell zu betrachten, wie man das jetzt sieht. Klar, es ist besser, sich persönlich zu treffen. Das ist ein anderer Austausch. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Teams-Call. Aber ich denke auch, da macht die Balance macht's nachher aus. Und das soll jeder für sich entscheiden. Und wenn derjenige happy ist im Homeoffice, ja, dann soll er doch im Homeoffice bleiben. Wenn das eher für ihn mühselig ist, dann die Fahrt auf sich zu nehmen. Der Verkehr wird ja auch immer verrückter. Ich brauche ja selber schon in die Firma eine Stunde, obwohl ich, jetzt muss ich selber überlegen, 40 Kilometer nur weg bin. Aber
okay, ja.
Der Verkehr ist furchtbar. Und wir sind ja eigentlich auf dem Land, man kann es sich ja auch nicht erklären, aber es ist Katastrophe morgens. Und dann denkt man sich, jetzt soll ich eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurück und für was dann eigentlich? Nachher für einen Termin, den kann ich auch kurz online machen. Also das sind dann so Sachen, ja, das soll doch flexibel irgendwo bleiben.
Sie haben erzählt, dass es ganz wichtig war, mit dem Coach zu arbeiten, aber das war ja ein bisschen später. Was hat Ihnen am Anfang, also in den ersten Monaten, die ja auch wirklich schwierig waren, auch emotional schwierig waren, was hat Ihnen da am meisten geholfen?
Die Unterstützung meiner Mitarbeiter, dass ich, also ich wusste von Anfang an, ich werde nicht ausgeschlossen oder belächelt oder irgendwas. Jeder war total hilfsbereit. Am Anfang dann natürlich mein Handy bei jeder Besprechung mal zu googeln, was bedeutet das eigentlich und was ist das und das, wenn ich es noch nicht vorab irgendwo gelesen hatte. Ich habe dann natürlich, was hatte ich damals für ein Buch gekauft? Ich glaube irgendwie Betriebswirtschaftslehre und was weiß ich, für Juristen dann extra. Ja. Aber ich glaube nach der Hälfte habe ich aufgehört, weil ich mir dachte, so ein Quatsch. Und es nervt mich auch irgendwie, ich möchte Learning by Doing und so war es dann auch.
Ist aber auch gut. Also das heißt, man darf sich ruhig trauen, ich mache das ehrlich gesagt auch manchmal, auch noch jetzt in Aufsichtsratssitzungen, dass man nebenher googelt und sagt, wovon reden die da gerade? Ja.
Ganz genau.
Sehr gut, sehr gut. Und Sie haben vorhin gesagt, also eigentlich so richtig offen hat Ihnen keiner die Skepsis gezeigt. Und gab es trotzdem irgendein Erlebnis, gerade weil die Mitarbeiter so ein toller Support waren, wo sie gesagt haben, das hat mich besonders gefreut, was mir da jemand gesagt hat?
Es waren unterschiedliche Momente. Das älteste Ereignis dann so, also sozusagen, was ich weiß, dass der damalige oder einer der damaligen Vertriebler kam auf mich zu und meinte dann, zu Zeiten von deinem Papa sind die Mitarbeiter immer mit gesenktem Kopf zur Arbeit gekommen. Und jetzt ein Jahr, nachdem du da bist, kommen die Menschen wieder mit erhobenem Haupt zur Arbeit. Wow. Und sie lachen oder strahlen auch mal. Das davor war das eher immer so eine Knechtschaft. Wobei, das tat mir dann von meinem Papa leid, weil ganz so war es auch nicht. Also ich, gut, aber Beruf und Privat sind zwei Paar Stiefel. Und aber das war ein ganz schönes Feedback. Und ja, generell dann, wenn wir bestimmte Aktionen mal haben oder was wir machen All-Hands-Meeting. Und dann kann man zum Beispiel, man kann ja da verschiedene Fragen reinstellen und da ging es, glaube ich, um das Thema Wertschätzung und Dankbarkeit. Und bei der Dankbarkeit kam dann die Frage auf, wem möchtest du heute besonders danken oder so. Und das sind dann immer schon schöne Momente, wenn man sieht, ja, danke Laura für das und das. Und das freut mich dann immer sehr.
Ja, und daraus kann man dann auch wirklich die Motivation schöpfen, weiterzumachen. Gehen Sie viel durch die Firma, rein praktisch? Also auch so ein Beraterspruch, aber was wir bei uns dann häufiger gesagt haben, ist Management by walking around. Also einfach durch die Firma gehen, den Menschen die Hand schütteln, sagen, ich bin da, wie läuft's? Und dann lernt man viel mehr, als wenn man irgendwie am Schreibtisch sitzt und irgendwelche schlauen Bücher oder Beratergespräche führt?
Das war ganz am Anfang für mich ein Thema oder ein schwieriges Thema, weil es war ja dann auch noch Corona, da war ja dann sowieso der Bruch erstmal drin.
Stimmt.
Und das war ja auch eine längere Zeit. Und am Anfang bin ich sehr, sehr viel rumgelaufen. Dann während Corona natürlich gar nicht. Und dann musste man ja irgendwo wieder so das Maß dafür finden. Und ich habe dann von älteren Mitarbeitern gehört, ja Mensch, sie finden es jetzt nicht so toll, dass ich nicht jeden Tag irgendwie unterwegs bin und nach ihnen schaue. Die Jüngeren hingegen oder die dann frisch dazugekommen sind, haben dann auch mal zu den Älteren gesagt, also in den Firmen, wo ich war, ist der Geschäftsführer nicht jeden Tag vor Ort, weil der hat nicht die Aufgabe, dir hier das Händchen zu halten, sondern der vertraut dir doch, warum brauchst du ihn denn immer? Und mich hat es dann schon ein bisschen genervt, dass diese Erwartungshaltung war, ja, nö, ich bin ja Geschäftsführer und ich soll da am besten jeden Tag rumspringen. Und dann auch durch dieses Coaching, diese Klarheit, habe ich für mich beschlossen, nein, ich mache das, wenn dann so, wie ich es möchte und nicht, weil es von mir erwartet wird. Weil, dass ich mich immer verstellen muss für andere, nö. Das habe ich dann ab dem Zeitpunkt abgelegt gehabt. Und je nachdem, wenn ich Lust habe und wenn es dann auch gerade passt, dann mache ich's oder dann nehme ich mir die Zeit. Wenn ich aber einen vollen Terminkalender habe, dann kann ich nicht wegen 10 Minuten irgendwo noch dazwischen rausspringen, weil dann wäre es auch nur so, ja, damit man es halt abgehakt hat. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache.
Noch ein Thema. Sie haben vorhin gesagt, eigentlich wollen wir und will ich auch, dass die Firma stabil bleibt und nicht viel in Frage stellen und nicht unbedingt Marzipan machen. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, ein Zitat von Ihnen, wo Sie sagen, ein bisschen möchte ich aber wieder wie mein Großvater sein, also ein bisschen innovativer. Also vielleicht neue Produkte machen, also doch ein bisschen, was fällt uns denn noch ein? Oder man muss ja auch damit rechnen, okay, jetzt sagt irgendjemand, Erdnüsse darf man nicht mehr essen und deswegen brauchen wir ein neues Produkt. Wie gehen Sie daran?
Ich sehe das immer differenzierter. Ich schließe das nämlich dadurch nicht aus, weil ich habe ja nicht nur Hosta Stimmfach. Es gibt ja verschiedene Gesellschaften und die Hosta Stimmfach steht allein sozusagen, weil der Papa und die Oma damals, die Oma hatte die Mehrheit bei Hosta Stimmfach und der Papa wollte sich dann nicht immer dominieren lassen. Deswegen hat er die Hosta International gegründet und darunter hängen auch die Tochtergesellschaften. Und da steht ein anderer Weg offen. Also ich sag auch nicht, dass ich nur in der Süßware bleib, sondern mich interessieren viele Dinge und ich beobachte den Markt generell und habe da auch so meine Ideen, wie ich mich noch einbringen könnte, mache das aber von der Hosta Stimmfach erstmal losgelöst, weil ich jetzt, und tun wir mal so, als würde ich nachher, keine Ahnung, ich möchte Babynahrung machen. Ja, das hat aber jetzt in der Hosta Stimmfach, wenn man schon die Firmierung dann liest, Werk für Schokoladenspezialitäten, dann hat da die Babynahrung jetzt nichts verloren drin. Also das sollte schon im Kern das bleiben, was es ist. Also Süßware oder Schokoladeware und nachher nicht was komplett anderes. Das würde nicht zum Unternehmen passen.
Okay. Das heißt aber, Sie haben die Freiheitsgrade, weil Sie andere Gesellschaften haben. Und da könnten Sie sagen, okay, die Gesellschaft XY, bei der probieren wir jetzt mal was aus. Und machen beispielsweise Babynahrung und gucken, wie sich das entwickelt.
Genau.
Ja, okay. Und dadurch schaffen Sie die Innovation, ohne dass Sie die Tradition in Frage stellen.
Genau. Ja, ich möchte nur einfach nicht, wie gesagt, also jetzt Hosta Stimmfach morgen für was ganz anderes haben, als was es eigentlich ausgelegt ist.
Okay. Wer sind Ihre Kunden?
Der nationale.
Sind das die großen Handelsketten oder ja?
Ja, der nationale Handel vor allem.
Das ist ja gar nicht so einfach, ne?
Denn, nein.
Also die haben eine große Marktmacht und wenn man möchte, dass man bei einem von diesen Ketten im Regal steht, dann können die auch ganz schön Druck ausüben.
In der Tat.
Ja, okay. Und sie haben ja keine Chance, Online-Vertrieb zu machen.
Also wir machen jetzt gerade unseren Online-Shop fertig. Der wird jetzt im März, geht der live.
Das heißt, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können dann Nippon online bestellen?
Ja, unbedingt, weil ich wusste selber ja nicht oder habe mir das nie vorstellen können, dass Süßware, weil es für mich ein Impulskauf ist, dass das übers Internet funktioniert, aber dann schaut man sich die Zahlen an und man ist wirklich erstaunt über die Mengen, was da im Onlineshop Süßware bezogen wird. Ich konnte es nicht glauben. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann sind wir ja schön blöd, wenn wir das nicht nutzen. Also, dann fangen wir mal an.
Okay, also die Innovation im Vertriebsweg.
Genau.
Und dadurch die Unabhängigkeit von den großen Ketten.
Ja gut, ich glaube, da müssen wir uns ja nichts vormachen.
Es wird zu klein, ja, ja, okay, ja.
Deswegen, ja, ja. Also das, leider geht es nicht einfach mal so kurz.
Und wie haben die auf sie reagiert? Haben die da gesagt, okay, die junge Frau, die können wir über den Tisch ziehen oder wir wollen jetzt hier einen älteren Manager sehen? Oder war das auch völlig akzeptabel?
Akzeptabel vielleicht, also sie haben nicht direkt mich abgelehnt oder ähnliches, sie haben mir dann eher versucht, typisch, es waren ja auch ausschließlich Männer, mir die Welt zu erklären und dann habe ich dann auch von meinem Vertriebler, der damals immer mit in den Jahresgesprächen dabei war oder Kundengespräche, je nachdem, mir dann auch mal die eine oder andere sexistische Bemerkung noch.
Tatsächlich?
Ja, ja. Und dann dachte ich mir, ja gut, so, das ist mir richtig, das ist ja genau meins, wenn dann Männer meinen, einen darauf runter zu reduzieren. Und ja, ich bin da ja auch dann irgendwann giftig geworden, weil ich lasse mich ja da nicht so behandeln. Also es hat gedauert, weil am Anfang war ich natürlich sehr verschüchtert und man zweifelt ja an sich selber. Und da lässt man solche Sprüche dann irgendwo auf sich einregnen oder reinprasseln, man reagiert da nicht wirklich drauf, aber es ist ein Fehler. Und da würde ich mir manchmal wünschen, mit dem Stand, so wie ich heute bin, nochmal zurückzugehen und dann den Einkäufer vielleicht mal ein bisschen anders zu handeln.
Werbung.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Heute würden Sie es tun.
Oh ja, heute wäre richtig was los. Wenn heute einer was sagen würde, dann pah.
Und das wäre auch ein Tipp für unsere Zuhörerinnen. Also bloß nicht, also ich glaube, ich habe das am Anfang auch gemacht, dass man es dann überhört, ja, und sagt, ich reagiere jetzt gar nicht. Aber wir sehen ja, was daraus wird, wenn man nicht sagt, ey, hast du gerade mal gehört, was du da gesagt hast? Oder nee, das ist nicht akzeptabel für mich. Aber viele Frauen trauen sich ja nicht. Aber da würden Sie sagen, traut euch?
Unbedingt. Und selbst wenn man Zweifel an sich hat, ob ich jetzt was richtig mache oder nicht, das hat damit am Ende nichts zu tun. Man muss sich nicht so behandeln lassen und man darf das gar nicht zulassen. Weil sonst bekommen wir das Problem ja nie gehandelt.
Absolut richtig. Absolut richtig. Also ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass Männer gar nicht gemerkt haben, was sie da gesagt haben, nicht? Und wenn man dann plötzlich sagt, du, das ist jetzt bei mir so angekommen, sie dann sagen, ups, tut mir leid, ja? Also das, und deswegen ist es, glaube ich, wirklich auch wichtig und ein guter Rat an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, insbesondere die Zuhörerinnen natürlich, da den Mut zu haben, zu sagen, nee, das ist jetzt eine Grenze überschritten und das geht nicht, ja? Insbesondere wenn Menschen einen ausnutzen wollen, ja. Jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Sie haben eben gesagt, wir sind in der Süßwarenindustrie. Da gibt's ja dann auch diese ganzen Diskussionen, Zuckersteuer, wir müssen das reglementieren, die Süßwaren stehen nicht mehr an der Supermarktkasse oder so. Wie argumentieren Sie da?
Wie argumentiere ich da? Jetzt muss ich überlegen, um welches Produkt. Also ja, nimmer, egal ob Nippon oder Mr. Tom, gab's ja immer die Diskussion, ja, könnt ihr da nicht weniger Zucker reinmachen, dann könnte man das besser deklarieren. Dann stellt man sich blöd und sagt dann mal, ja, was würden Sie denn als Einkäufer jetzt hier anders machen? Ja, mit dem und dem Stoff und so und jenes und schauen Sie sich doch den an, wie der das da macht. Dann sage ich erstens, nein, darunter leidet die Qualität. Zweitens, Hosta ist kein Zuckerersatzstoffunternehmen, sondern ist ein Süßwarenunternehmen. Und drittens kann ich diese Diskussion über diesen teuflischen Zucker auch irgendwann, ich bin's langsam satt, weil wir vergessen alle, der wird nicht irgendwie chemisch hergestellt, sondern es ist eine Rübe. Es ist Rübenzucker. Rübenzucker.
Rübe.
Und überall sieht man dann auf Instagram und TikTok, ach nee, man soll doch Dattelsirup nehmen oder Kokosblütensirup. Und die lassen sich ja immer was anderes einfallen. Ja, aber es ist doch am Ende des Tages alles dasselbe. Und ich finde, ein Rübenzucker, wenn ich weiß, dass die Rübe bei mir irgendwo in der Region angebaut wurde und ich verarbeite ihn dann, dann fühle ich mich besser, als wenn ich jetzt den Kokosblütenzucker keine Ahnung was, auch in mein Produkt reinwerfe. Also man macht es ja nur, Stand heute oder viele, um sich da irgendwo marketingtechnischen Vorteil zu verschaffen, ja, um die, ja, Verbraucher wieder zu blenden. Aber ja, was bringt's denn dann am Ende des Tages? Und von Zuckerersatzstoffen, das, also jetzt Aspartam und was da nicht alles, oder Stevia und was sie nicht alles reinwerfen. Ja gut, ich habe auch früher viel Cola Light und Ähnliches getrunken und habe dafür, trage aber heute die Konsequenz, dass ich zum Beispiel einen Reizdarm entwickelt habe durch diese, okay, ganze Light-Produkte und was man halt nicht alles, also hochverarbeitete Lebensmittel da immer isst. Ich möchte es nicht mehr und ich sag dann, ja, dann lass mir doch den Zucker und da kommt halt nichts Komisches rein, das bleibt dabei.
Ja, also das ist wieder ganz klar die Tradition und bevor man jetzt sagt, ich will eigentlich nur ein Label drauf haben, was nur begrenzt jemandem was bringt, und natürlich muss jedes Individuum sowieso auf sich selber achten und sagen, okay, was nehme ich zu mir und wie viel davon?
Nicht? Genau.
Also und da ändert sich, das war bei mir auch so, ich habe früher auch viel mehr Schokolade gegessen, konnte das aber auch und merke jetzt, nee, jetzt lieber gute Qualität und nur ein bisschen. Da achte jeder auf sich selber, das ist ein guter Punkt. Ja,
genau.
Ja. Und auch da den Mut zu haben, zu sagen, nee, da lasse ich mich nicht verbiegen und auch nicht unser Produkt. Ne?
Nee, überhaupt nicht, weil das würde, dann würde ich den Kern entreißen, auch jetzt da ja, den Zucker rauszuwerfen oder irgendwas. Ich sag nichts, wenn was zu süß zum Beispiel schmeckt, Zucker reduzieren, ganz normal, weil es dann auch qualitativ oder sensorisch besser wäre, kein Problem. Aber nur, um dem Verbraucher dann irgendwas zu suggerieren, das ist für mich Irreführung und kann ich nicht unterstützen.
Mhm. Das heißt, man könnte schon vollmilch gegen Zartbitter austauschen oder sowas oder da eine zweite Linie draus machen für diejenigen, die es eher nicht ganz so süß mögen. Aber man würde immer noch dem Produkt treu bleiben.
Genau, sagen wir mal, bei Nippon ja ist ja auch zum Beispiel so, oder wie bei vielen anderen Produkten, wir haben ja natürlich eine Milchschokoladenvariante, wir haben auch eine Zartbittervariante, wir haben eine Weißvariante, also der muss halt.
Ach, eine Weißvariante gibt's auch, okay.
Ja, die ist zum Beispiel sehr süß, und wer es halt richtig süß mag, der isst halt die Weiße, wer normal, der isst die Milchschokolade. Es gibt auch welche, die sagen, oh, seit es die Zartbittervariante gibt, die schmeckt mir viel besser, weil ich fand das Original immer zu süß. Ja, dann ist ja alles super.
Ja,
jeder hat da sein Ding gefunden.
Weitere Themen, die ja gerade bei Süßigkeiten immer aufkommen, ist vegan und auch das Thema Fairtrade. Wie handhaben Sie das?
Vegan zum Beispiel finde ich super spannend. Wir haben auch schon Versuche gemacht, zum Beispiel gerade Nippon vegan zu machen. Nur wenn man Nippon vegan machen wollen würde bei uns im Werk, das wäre ein Aufriss, also da muss man das ganze Werk eigentlich einmal auf links stellen, weil man ja neue
Leitungen... Das würde heißen ohne Milch, oder?
Genau.
Ja.
Und das wäre natürlich schon ein Riesen-Act. Also wir schließen das nicht aus und ich finde es ja auch toll. Mr. Tom ist ja Stand heute schon vegan und ich würde das also unbedingt als zweite Range oder so, zum Beispiel unter Nippon dann diese veganen Linie, aber Stand heute... Das schaffen wir noch nicht. Es gibt ja auch gerade die Diskussion natürlich mit Ersatzschokolade, also kakaofreie Alternativen. Das ist ja eher so ein Thema, was mich immer zum Schmunzeln bringt, weil das ist auch aus der Not herausgeboren worden. So nach dem Motto, oh, ja, jetzt die Kakaopreise explodieren, wissen wir, alle Süßwaren sind teurer geworden. Kein Geheimnis. Hat da seinen Grund natürlich in den Kakaopreisen, vor allem in Ghana. Mhm. Und dann gab es jetzt die Idee, man könnte ja jetzt da eine kakaofreie Alternative dann verwenden. Und wir haben das dann mal bei einem Neuprodukt, das zu dem Zeitpunkt in der Entwicklung war, dann probiert. Ja, und so richtig, der Geschmack ist ein ganz anderer. Und das Team hat es dann auch mal probiert, das mit Nippon zu machen. Also, da habe ich gesagt, das können wir unmöglich machen, weil... Also, ja. Furchtbar. Es gibt Produkte, da geht es, da passt es, aber wenn die Schokolade ein Hauptbestandteil ist oder vor allem Geschmacksträger bei dem Produkt, dann darf jeder für sich selber entscheiden, mir schmeckt es nicht.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schmeckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also man merkt das ja aber auch bei anderen Sachen manchmal, also ob das nun alkoholfreier Sekt ist oder ich weiß nicht was, wo man dann sagt, okay, dann trinke ich lieber ein Wasser und wenn ich Alkohol trinke, dann trinke ich Alkohol, weil es ist halt nicht das Wahre. Ne?
So ist es, ganz oder gar nicht.
Was Naschen Sie denn so gerne oder naschen Sie gar nicht? Oder haben Sie auch manchmal diesen Heißhunger, wo Sie dann die Tafel Schokolade aus dem Schrank holen? Ich habe das.
Ja, ich auch. Und eigentlich immer so um 15 Uhr rum meldet sich so mein Gehirn, ach, jetzt könnte es ja was Süßes sein. Also es gibt Phasen, da esse ich auch gern mal was Salziges, so ein belegtes Brot mit Wurst oder so. Aber irgendwie die Süßigkeiten ziehen halt dann doch immer mehr. Und ich habe da so eine geheime Schublade und die ziehe ich dann immer auf und dann gucke ich, was heute da ist und dann geht's los.
Das ist sehr schön. So ähnlich läuft es bei mir auch. Und wir sind ja beide offensichtlich dabei gesund geblieben. Ich denke, das braucht man keinem verbieten, ne?
Ganz genau.
Sehr gut. Sie sind in einem Familienunternehmen in der dritten Generation. Planen Sie das als Familienunternehmen weiter? Ist das etwas, wo Sie sagen, das muss so sein? Oder sagen Sie, wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht?
Also Sie meinen jetzt mit Kinder bekommen?
Ja, zum Beispiel, ich wusste nicht, ob Sie welche haben oder nicht. Oder ob Sie Ihren Kindern sagen würden, du musst aber den Laden übernehmen.
Nein, müssen nicht. Also das war bei mir natürlich immer schon dieser Druck dann von Anfang an irgendwo.
Eben.
Ich muss. Ich würde mich freuen, wenn es meine Kinder eines Tages machen wollen. Man muss auch schauen, was ist denn zu dem Zeitpunkt überhaupt? Weil ich möchte wenn ich so überlege, was ich jetzt mit 28 oder ab 28 dann teilweise geopfert habe, und was, wenn ich dann sehe, was andere dann erlebt haben, da denkt man manchmal schon, war das Richtige? Also für mich ja, aber ich möchte das meinen Kindern später nicht zumuten. Also die dürfen das selber entscheiden und ich bin ihnen dann auch nicht böse, wenn sie sagen, du, nee, mach vielleicht eine Stiftung draus oder irgendwas. Ja. Da wird man dann auch Wege finden, aber wenn die da das Interesse haben, ist schön und wenn nicht, ist auch okay.
Ja, also und haben Sie als Kind, ich meine, Sie sind in der Fabrik rumgelaufen, waren Sie in der Schule dann auch diejenige, die gesagt hat, hier, erst mal mehr Nippon, ich bin stolz drauf? Oder haben Sie eher gesagt, ich möchte gar nicht, dass ihr wisst, was wir so machen?
Zweiteres war der Fall. Ich habe da eigentlich nie groß drüber gesprochen. Und mein Vorteil war, dass ich bis 2019 war's, Anfang 2019, Januar, genau, da hatte ich auch den Nachnamen meiner Mutter und deswegen war niemand klar, wie er mich einsortieren muss und ich war halt dann einfach die Laura Weiß damals und fertig.
Ja, okay. Und das war Ihnen auch lieber, als wenn dann alle sagen, ey, du bist ja Erbin oder, okay.
Wollte ich nicht und ich habe den Namen auch nur geändert, weil es ein ganz großer Wunsch von meinem Papa war und das habe ich dann gerade noch so vor seinem Tod hinbekommen.
Okay.
Und da hat er sich ganz arg gefreut, weil das war ja ein Riesentheater, wenn man nach 18 Jahren seinen Nachnamen ändern lassen möchte.
Ist das schwierig? Ich wusste das nicht,
Brutal, da muss man ja noch, also ich musste da einen Riesentext schreiben, warum und wieso und begründen, weil eigentlich wird es ja grundsätzlich abgelehnt und aber es hat funktioniert und der Papa hat sich sehr gefreut, weil er immer meinte, ach Laura, das geht doch eigentlich nicht, wenn du Weiß heißt und mit der Firma, du solltest schon Opferkuch heißen, das war ihm halt so wichtig.
Okay.
Und mir war das dann eigentlich wurscht, ob ich jetzt Weiß oder Opferkuch heiße, aber mir war es, ihm zuliebe war es mir wichtig.
Ja. Ja, das ist aber auch ein schönes Geschenk, finde ich. Nicht? Also, dass man dann sagen kann, nee, das ist eine wirklich, ich ändere sogar meinen Namen, weil mir die Firma wichtig ist, weil du mir wichtig bist und dann kann ich das auch tun, auch wenn es aufwendig ist.
Ja, aber was tut man nicht alles für seinen Papa?
Ja, ist schön. Ach ja, wir müssen, fürchte ich, glaube ich, zum Ende kommen. Ich stelle am Ende immer eine Frage und die heißt, wenn Sie irgendwann vielleicht am Ende Ihres Lebens oder auch jetzt irgendwann schon in der Mitte auf Ihr Leben zurückblicken und eine Autobiografie schreiben, was wäre der Titel?
Echt eine gute Frage. Wie Authentizität zur inneren Freiheit führt.
Wow.
So würde ich sagen.
Und das heißt für Sie, ich will authentisch sein, weil Authentizität mich frei macht, frei macht.
Ja.
Und Authentizität bedeutet, ich verhalte mich so, wie ich es für richtig halte. Also in dem Sinne, ich sage auch Nein, selbst wenn es Leuten nicht gefällt. Ich habe den Mut, die Sachen so zu machen, wie ich meine, dass sie richtig sind. Und damit bin ich authentisch und stehe zu mir selbst.
Ganz genau. Und dass ich meine Werte auch nicht irgendwo breche, nur um jemanden zu gefallen oder mich für andere zu verbiegen.
Und damit bin ich natürlich frei, weil ich dann genau das tun kann, was ich gerne tun möchte. Ja, und genau. Was ich meine, was ich tun muss, weil meine Werte so sind. Ja. Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre kostbare Zeit. Ich nehme an, mehrere Besprechungen warten noch auf heute. Und ich freue mich, dass Sie mir so offen Auskunft gegeben haben und wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg mit allem, was Sie weiter tun und Ihrer Firma.
Vielen lieben Dank und ich fand das Gespräch super toll. Das verging jetzt wie im Flug eigentlich. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Fand ich auch, ja.
Gleich eine Stunde haben, also es war super angenehm. Danke für den tollen Austausch.
Super, gerne.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Werbung.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.